die Kinderbuchpraxis. Hier behandeln Dr. Stefan und Mr. Ralf Themen rund ums Kinder- und Jugendbuch. Sie sprechen über aktuelle Entwicklungen auf dem Buchmarkt oder über Bücher. Und zwar jeden zweiten Freitag. Mr. Ralf, das ist Ralf Schweikert. Dr. Stefan, das ist Dr. Stefan Haug.
Susanne Strasser. Sie gilt als die Königin der Pappe und steht für treffsichere und neue Ideen. Wie geht sie mit dem Druck um, am Erfolg der eigenen Bücher gemessen zu werden? Dr. Stefan und Mr. Ralf finden es heraus. Und damit herzlich willkommen in der Kinderbuchpraxis.
Herzlich willkommen, Susanne Strasser. Allgemein bekannt als die Pappbuch-Queen in Deutschland.
Ja, in der Süddeutschen hieß es die Königin der Pappe.
Die Königin der Pappe hieß es in der Süddeutschen, genau. Ja. Also royalen Besuch in der Kinderbuchpraxis, das ist natürlich eine Ehre für uns. Und herzlich willkommen, Susanne. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns ein halbes Stündchen zu plaudern.
Ja, also ich freue mich auch sehr, dabei zu sein. Freue mich, wo es hinführen wird, unser Gespräch.
Ja, ist nichts geskriptet, also insofern, wir gucken auch.
Wir fangen mal mit Pappen an.
Ja, mit Pappen. Pappen ist ja oft unterbewertet, aber es ist ganz schön komplex. Und diesen Ruf, den die Süddeutsche und andere auch von dir verbreitet haben, der besteht ja nicht zu Unrecht, weil oft wird das als, ist für Kleine was machen. Als gar nicht so komplex angesehen. Es ist es aber. Wenn wir zum Beispiel hier haltet den Ball, wenn wir dieses mal als Beispiel nehmen, ne, dann ist das ja so, da ist ja ein ganz stringenter Geschichtenaufbau dahinter, wo sozusagen fast wie beim Skript von einem Film jede Seite genauestens angelegt und durchkomponiert ist. Was zur Frage führt, wie du eigentlich solche Pappbilderbücher, wie du da vorgehst, ob du da skribbelst, ob du da ein Storyboard machst, ob du da, ja, wie gehst du da vor?
Es gibt ja auch so eine Längenbeschränkung. Also man kann ja jetzt nicht sagen, oh, prima, wird ja diesmal eine 50-seitige Pappe, sondern das ist ja schon auch eine kompakte Form.
Ja,
das die Form ist tatsächlich auch das, was meistens das Schwierige ist, dass man halt nur 12 oder 13 Seiten, Doppelseiten zur Verfügung hat in diesem Format. Wie gehe ich vor? Also ich brüte in meinem Büro vor mich hin. Es ist eigentlich relativ unspektakulär. Ich überlege mir, was sind Themen, die Kinder im Alter von 2 Jahren beschäftigen. Also das ist eigentlich so mein Ausgangspunkt, weil ich sehr nah an meiner Zielgruppe bin und das ist eigentlich auch das, woran ich mich messe. Also was können Kinder in dem Alter schon verstehen? Welchen Humor können sie verstehen? Und genau, also das ist so, so gehe ich ran, ich gucke, welche Themen sind da. Bei Haltet den Ball, natürlich Ball ist für mich einfach so ein Klassiker-Spielzeug. Es ist so das erste Spielzeug, also jedes Kind wächst, würde ich behaupten, mit einem Ball auf in irgendeiner Form. Man kriegt schon, ganz kleine Babys haben diese kleinen Stoffbällchen mit Klingel drin und ich wollte unbedingt schon immer mal auch was zu diesem Spielzeug machen. Genau, und ich versuche dann da einen Plot zu entwickeln. Ich schreibe dann eigentlich zuerst, aber mache parallel immer kleine Skizzen, Zeichnungen, um zu sehen, ob das, was ich mir da so textlich ausdenke, ob das überhaupt visuell umsetzbar ist. Weil nicht alles, was man irgendwie so in eine Geschichte packt, lässt sich dann auch eben über diese knappe Form einfach so erzählen. Genau. Und dann zeichne ich auch ein Storyboard, ein sehr einfaches. Das sind wirklich so briefmarkengroße Zeichnungen, ganz einfach, also 2 auf 4 Blätter, muss man sich vorstellen. Und wo dann, wenn der Text dann auch schon steht, der Text daneben kommt. Und das bespreche ich dann mit meiner Lektorin, bevor ich überhaupt dann in die Ausarbeitung gehe.
Beschreibst du diese Geschichte in deinem Text oder ist der Text schon dann auch das, was nachher vielleicht noch ein bisschen ausgefeilt, bearbeitet, als Text in den Pappen vorkommt?
Nee, der Text ist schon dann auch in dem Fall, wenn das Storyboard da ist, ist der Text auch schon sehr weit. Aber wir fummeln tatsächlich, ich sag so wie es ist, bis zum Schluss, bis wir die Daten in den Druck geben, wird auch an dem Text gefeilt. Also für mich ist bei diesen Pappbilderbüchern beides gleich wichtig. Und auch wenn ich oft höre, ach, da ist ja so wenig Text drin, Das hört man ja öfter, gerade von Eltern, die dann Büchern kaufen. Das ist wirklich so eine Verdichtung und das ist mir total wichtig, dass man alles Unwichtige wird weggelassen, dafür genau geguckt. Also
das Bild erzählt das immer, ja. Das Bild erzählt ja selbst.
Ja, das Bild erzählt, aber es erzählt selbst. Aber der Text ist in dem Fall schon auch so, dass er auch das erzählt, was im Bild ist. Das ist jetzt, finde ich, bei den Kleinen schon noch sehr wichtig. Also, dass wenn man älter wird, dann versuche ich bei meinen Illustrationen schon auch meistens noch mehr über den Text hinaus zu erzählen in meinen Bildern. Also das kann man dann einfach bei den Kindern schon erwarten. Aber bei den kleinen Kindern, da muss dann schon auch die Ente und der Ball und so vorkommen. Das wäre ja irgendwie komisch für die, also wenn man dann das im Bild nicht wiedererfindet, was der Text auch erzählt.
Wenn wir jetzt bei Halt den Ball bleiben gerade, dann ist es so, dass ich würde sagen, das geht sehr gut schon ab 2 Jahren bestens. Also und du hast ganz viele lautmalerische Worte, Kulla Kulla, Platsch, Doing Doing Doing. Also die Kindern auch Spaß machen, wenn dieser Text oder vorgelesen wird. Das ist also auch bewusst sozusagen die mit rein zu, also deine Zuhörerschaft sozusagen mit ins Boot zu holen im Rahmen der Möglichkeiten.
Also das hat natürlich es hat mehrere Gründe. Also erstens mal sind die Kinder natürlich mitten im Spracherwerb. Da machen dann einfach solche Wörter, diese auszusprechen, das macht einfach Spaß. Also das so Quatschwörter auch zu lernen oder die eben zu artikulieren. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass die Vorlesesituation, die Eltern natürlich, indem sie dann solche Wörter aussprechen müssen beim Vorlesen, also wie doing, doing, doing und plumps oder wie auch immer, dass die natürlich dann damit auf Augenhöhe zu den Kindern kommen. Und das ist mir in dieser Vorlesesituation sehr wichtig. Also, dass die Eltern auf Augenhöhe der Kinder kommen, indem sie sich so ein bisschen auch einer kleinen Lächerlichkeit vielleicht preisgeben, wenn sie solche Wörter dann vorlesen müssen.
Aber das macht doch Riesenspaß. Lächerlich kann ich mir gar nicht vorstellen, oder?
Ich glaube, manchen Erwachsenen ist es, glaube ich, schon unangenehm. Also ich merke das, oder ich höre das manchmal auch von ErzieherInnen, die dann gar nicht mehr so gerne vorlesen oder die dann so denken, sie machen das nicht gut genug oder ich weiß es nicht. Also ich finde einfach, diese Vorlesesituation bekommt dadurch einfach was Spielerisches.
Wir haben in anderen Zusammenhängen auch immer wieder auf den Wert des Vorlesens hingewiesen und auf der anderen Seite immer diese ganzen Argumente erzählt bekommen, gelesen, warum man nicht vorliest. Und da ist natürlich diese, ich mache mich doch nicht vor den Kindern lächerlich, indem ich komische Texte vorlesen muss oder indem ich irgendwie vermeintlich kindisch sein soll, war durchaus mit immer einer der Gründe, warum man dann eher sagt, oh nee, vorlesen, das sollen mal die anderen machen. Aber dann ist es ja, eigentlich ist es ja eine schöne Steilvorlage, um sich mal endlich wieder auch selber so ein bisschen spielerischer damit beschäftigen zu können.
Und eine Zweijährige findet das toll. Also da, ja. die staunt eher Papa oder Mama an, wie schön sie das kann. Also das glaube ich, aber okay, ja.
Also wir treten mal vielleicht denjenigen ein bisschen in den Allerwertesten, die jetzt immer das Vorlesen so wegschieben wollen und sagen, da hast du doch ein super Buch, probier's doch mal. Du kannst dich gar nicht lächerlich machen, Kinder finden es toll.
Du hast gleichzeitig aber auch Speed, den du aufnimmst. Wenn du zum Beispiel hast, also der Ball errollt und dann hast du Ente rennt, Eule rennt, Spinne rennt, Dackel rennt, Ratte rennt. Alle rennen hinterher. Also das ist zum einen nicht nur grammatikalisch sehr richtig, sondern man lernt auch überhaupt eine Grammatik sozusagen. Ente rennt, Eule rennt, Spinne rennt und so weiter. Alle rennen hinterher. Also du schaffst es, diesen Bogen sozusagen dessen, was man sieht, aber auf einer anderen Ebene nochmal nachzuvollziehen, aber ohne, dass dasselbe passiert. Das finde ich ja das Spannende. Weil man könnte es natürlich auch, ich mache das, was ich da sehe. Das ist jetzt hier nicht der Fall, sondern hier sind schon unterschiedliche Ebenen. Und wenn du sagst, du feilst mit deiner Lektorin, ich nehme an, Karin Gruß vom Peter Hammer Verlag könnte das dann sein bei den Pappen?
Nein, es ist nicht Karin Gruß, sondern Sophia Marzolf ist meine Lektorin, die mich wirklich seit dem allerersten Pappbilderbuch bei Peter Hammer begleitet. Und das ist eine freie Lektorin, die für den Peter Hammer Verlag arbeitet. Die arbeitet auch für andere Verlage, auch als Übersetzerin vor allem auch. Und das ist eine wahnsinnig schöne Zusammenarbeit. Ja, also es ist, könnte nicht besser sein, weil wir uns wirklich super ergänzen und da sehr ähnlich ticken, auch sehr beide sehr genau sind und sie aber auch sehr viel Verständnis fürs Bild hat. Also das ist immer wieder für mich sehr wertvoll.
Was heißt denn in dem Zusammenhang, beide sehr genau sind? Also es ist, ja, natürlich gibt es auf den Bildern viele Details, aber es ist ja doch auch erstmal eine eher kompakte Geschichte, die so erzählt wird. Was sind denn da die Genauigkeiten und Details, über die ihr dann vielleicht auch diskutiert, sprecht, schaut?
Also das sind zum Beispiel, ich meine, also ich schiebe zum Beispiel die Pupillen von irgendwelchen Augen millimeterweise hin und her, weil der Blick dann einfach was anderes sagt. Ja? Also wenn das nicht genau auf den Punkt ist oder wir diskutieren an bestimmten Textstellen, setzen wir da jetzt ein Komma oder doch lieber einen Doppelpunkt oder einen Gedankenstrich, weil... Also ähnlich, ich vergleiche es oft auch mit einem Gedicht. Bei einem Gedicht versteht man das oft besser, wenn man, also da spielt jedes einzelne Wort, jedes Komma spielt da einfach eine wichtige Rolle. Und so ist es bei meinen Texten auch. Also diese, gerade durch diese Verdichtung wird jedes Wort, das zu viel ist oder wegkommt, kriegt viel mehr Gewicht oder Bedeutung, wie wenn ich jetzt in einem 2000-Seiten-Roman ein Wort weglasse. Das spielt keine Rolle. Aber jetzt hier spielt es schon eine sehr entscheidende Rolle für uns. Und das meine ich damit, dass ich da sehr genau bin.
Und beide Seiten sehr genau? Ja, kann man. Und wenn du sagst, ja. Seit dem ersten Band bei Peter Hammer ist seit du und die Sophia Marzeuf ein Gespann. Was war denn das erste in der Fülle der Bilder, Pappbilderbücher bei Peter Hammer? Was war das erste überhaupt Pappbilderbuch bei Hammer?
Das erste hieß und heißt So weit oben. Genau.
Okay, das war das Erste. Ja, man kommt bei dir, bei deiner Produktion kaum mehr noch mit, weil du so fleißig produzierst. Ja, das setzt ja eine große Disziplin voraus, immer regelmäßig zu machen, zu liefern, also finde ich schon. Und du machst vor allem auch viele eigene, also wo du selber textest, also illustrierst zwar auch andere, das ist dann vorwiegend, glaube ich, auch bei anderen Verlagen, nicht bei Peter Hammer. Aber allein die hammersche Produktion sozusagen ist schon der Hammer, also muss man sagen.
Aber lass doch nochmal kurz bei dem ersten Titel bleiben. Also war da schon von vornherein klar, das wird eine Pappe und das ist so die Form, in der du das erzählen willst? Oder gibt es da eine andere Geschichte zu diesem ersten Buch?
Ja, das ist eigentlich eine sehr schöne Geschichte. Das Buch ist meinem ersten Sohn gewidmet, Alexander. Ich wollte ein Buch für ihn machen. Er war in dem Alter, also er war 2 Jahre alt, also im Pappenalter im besten. Und wir haben sehr viele Pappbilderbücher in der Zeit auch gelesen. Und da entstand einfach der Wunsch, dass ich ihm auch ein Buch machen möchte. Und dann war für mich einfach klar, das muss ein Pappbilderbuch sein. Und ich bin dann auf die Buchmesse gefahren mit einem DIN A4 Blatt, auf dem 12 Briefmarken große Schwarz-Weiß-Zeichnungen drauf waren. Eigentlich fast ein bisschen frech, muss man sagen, und habe dieses Konzept mehreren Verlagen vorgestellt. Und es waren tatsächlich auch mehrere interessiert. Und ich war dann mit 2 Verlagen im Gespräch und der eine Verlag, der wollte eben kein Pappbilderbuch machen. Und das war mir aber unwahrscheinlich wichtig. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass das ein Hardcover-Bilderbuch werden soll. Und beim Peter Hammer Verlag war klar, das wird ein Pappbilderbuch. Da war es aber so ein bisschen die Krux an der Sache, dass der Erscheinungstermin erst viel weiter in der Zukunft gewesen wäre. Und dann habe ich mir gedacht, naja gut, wenn mein Sohn eingeschult wird, dann ist das irgendwie auch nicht mehr so ganz relevant. Aber zum Glück konnte die Monika Bildstein, damals noch Verlegerin, einen Programmplatz freischaufeln. Und dann ist es ein bisschen früher erschienen, genau. Und dann ging es eben mit Peter Hammer Verlag weiter.
Ein Lob an Monika Bildstein.
Jetzt könnte man ja sagen, okay, wenn du jetzt schon gesagt hast, als das Buch erschienen war, dein Sohn aus dem Pappbilderbuchalter raus, man hätte du hättest ja jetzt auch sagen können, naja, dann begleite ich ihn mit Buchprojekten einfach beim Aufwachsen. Aber du bist ja jetzt, wir haben ja vorhin schon gesagt, die Königin der Pappe. Bist du da irgendwie entweder hängen geblieben oder hast gesagt, nee, das ist einfach die tolle Form, in der ich total viel umsetzen kann, was ich mir vorstelle?
Also beides, glaube ich. Also das So weit oben war gleich sehr erfolgreich, muss man sagen. Und dann wollte der Verlag, dass ich ein weiteres Buch nachlege, was ich dann auch gemacht habe. Und ja, dann ist das irgendwie so seiner Wege gegangen, weil die Bücher auch mittlerweile in über 20 Sprachen übersetzt sind und einfach auch international erfolgreich sind. Kam einfach dann so die Idee auf, dass wir das einfach weiterverfolgen. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe wahnsinnig viel Freude an dieser Arbeit und sehe sie als unwahrscheinlich wertvoll an und bin sehr dankbar, dass ich das machen kann. Weil man einfach so nah an diesen kleinen Kindern dran ist und ja schon so früh irgendwie so einen Impact hat. Also ich sehe das einfach unwahrscheinlich, ja, als unwahrscheinlich wertvoll an, genau. Und mache das sehr gerne.
Es muss einen Grund haben, warum deine Bücher in 20 Sprachen übersetzt werden und warum du eben dieses Prädikat, die Königin der Pappe, bekommst. Weil, also eins könnte ich mir erklären, ist deine überraschenden Pointen. Also bei jedem deiner Bücher ist was, wo man sozusagen auch als Erwachsener, man denkt, ja, das geht jetzt so und dann wird wahrscheinlich das kommen. Und dann kommt aber was ganz Überraschendes, für die Kinder wie auch für die erwachsenen Vorlesenden, wo man denkt, ach, jetzt guck mal, so ist das. Man ist dann irgendwie immer auf einer falschen, ob das bei der Suppe sozusagen ist, wo dann die Suppe, wo man denkt, na, irgendwie wird es doch noch retten mit der Suppe, dass da irgendwie die Suppe doch noch ganz gut wird. Und vielleicht sind die erfahrenen Leser, denken da an die Steinsuppe. Dieses von der Vougelade, wo man denkt, ah, das wird ja dann doch. Aber nein, bei dir ist es nicht so. Und hier bei Haltet den Ball ist es auch so, da denkt man, oh, ein Krokodil.
Da kommt ein Krokodil ins Spiel, der natürlich eine Gefährdung für alle anderen Tiere, die dem Ball hinterherrennen, darstellt. Aber auch da gibt es ja eine dann doch überraschende und friedliche Auflösung.
Die wollen wir jetzt nicht spoilern. Nein. Aber also du hast immer diese Pointe. Ne? Also da muss man ja auch lang sitzen, denke ich mir mal. Oder weiß ich nicht, dir kommen die einfach so zugeflogen und dann notierst du die auf dem Bierdeckel und gut ist. Also wie ist das mit diesen Pointen, die... Ja, ich finde, das macht es bei dir jeweils, das unterscheidet dich.
Ja, ich glaube schon, dass das so ein bisschen so ein kleines Alleinstellungsmerkmal sein könnte. Also ich meine, der Humor ist mir unwahrscheinlich wichtig und dass das irgendwie witzig ist und überraschend und unerwartet. Aber dass natürlich auch am Schluss gut ausgehen muss. Also es sind einfach kleine Kinder und die kann man natürlich dann nicht einfach hängen lassen. Also es muss natürlich das Happy End geben und die Erwartung, die man am Anfang schürt, in irgendeiner Form dann am Ende auch erfüllt sein. Und ja, das ist natürlich so ein Muster, das ich kreiert habe. Und das ist auch so ein bisschen auch Bürde. Also es ist nicht so, dass mir das immer alles so zugeflogen kommt. Also ich sitze schon oft sehr lange und hadere und zweifle. Und auch bei jedem neuen Buch wieder denkt man sich, oh, ist das jetzt lustig? Finden die Leute das gut? Es wird natürlich an dem auch gemessen, was ich vorher gemacht habe. Und ja, also es ist auch überhaupt nicht berechenbar. Also man denkt, ah, das ist jetzt richtig rund und gut geworden. Und bei anderen Büchern, wo ich dann oft nicht ganz so, wo ich mir gedacht habe, ist das jetzt irgendwie so, wie ich es haben wollte? Und die dann so irgendwie einschlagen. Also jetzt wie bei dem allerneuesten jetzt, Rutsch doch Dachs, das war binnen einem Monat irgendwie ausverkauft. Und wo ich mir gedacht habe, okay, überraschend. Das war jetzt tatsächlich, glaube ich, auch für einen Verlag, dass sie so schnell nachdrucken mussten. Also es ist einfach nicht planbar. Aber es ist schon auch so, dass ich da lange brüte und verschiedene Varianten durchspiele.
Ja, Rutsch doch Dachs ist nominiert für den Huckepack Bilderbuchpreis. Also es gibt nicht nur tolle Verkaufszahlen, sondern es gibt auch Preise und Auszeichnungen oder zumindest erstmal eine Nominierung. Der Preis wird ja erst Mitte Juni vergeben tatsächlich. Also das ist auch nochmal eine Ebene, die da dazukommt. Und dann ist es halt womöglich die Bürde der hohen Messlatte. Also wenn man erfolgreiche Bücher macht, wo man viel Lob einsteckt, dann setzt das natürlich einen unter einem gewissen Druck, dann auf dem Niveau mindestens zu bleiben. Aber bislang, glaube ich, haben wir alle das Gefühl, dass dir das auch vielleicht nicht mit zufliegenden Ideen, aber trotzdem so gelingt. Sonst wären ja jetzt auch diese Bücher nicht so erfolgreich, auch im Ausland.
Du hast aber auch immer noch Bücher, die du illustrierst, wo der Text von jemandem anders stammt. Gute Quatschnacht ist, glaube ich, das Jüngste bei Hansa mit einer Autorin, die, wenn man nachguckt bei Hansa, sich als kuchenbackende und strickende Oma.
Naja, aber die hat auch schon viel fürs Radio gemacht. Also es genau, führt sozusagen so ein bisschen in eine falsche Ecke, dass man da jetzt irgendwie...
Ich glaube, die Biografie führt so ein bisschen in die falsche Ecke.
Ja, also man staunt.
Da ist genau.
Man staunt. Ja.
Da flunkert, glaube ich, jemand auch ein bisschen mit seinen Vorlieben.
Understatement.
Weiß nicht, warum sie sich so platziert hat, ja, aber ich habe sie jetzt schon anders kennengelernt.
Ja, genau. ja, sie hat ja mit Deutsch und so ganz viel und Sprache und Förderung ganz viel am Hut und zu tun. Aber wie ist das da, wenn du mit fremden Texten arbeitest? Oder was macht man lieber eigentlich? Bei einem kann man, ist man selbst für alles verantwortlich. Das hat Vorteile, hat Nachteile. Wenn jetzt ein fremder Text ist, kann man immer behaupten, naja, es war halt der Text, was soll
mehr
ich machen?
Mehr ging nicht.
Mehr ging nicht, nee.
Ja, gut. Ich mache ja ehrlich gesagt beides sehr gerne und ich finde die Kombination oder die Möglichkeiten, dass ich beides machen kann, sehr wertvoll und für mich sehr ergänzend. Ja, also wenn ich einen Fremdtext illustriere, dann ist eigentlich so das Einzige, was erfüllt sein muss, dass mich der wirklich irgendwie packt. Also dass ich irgendwie, wenn ich den zum ersten Mal lese, dass ich da einfach das Gefühl habe, da entstehen Bilder oder sofort habe ich was im Kopf, was ich da dazu illustrieren möchte. Und ja, also dass da so irgendwas mit mir passiert. Und wenn das nicht der Fall ist, dann lasse ich eh die Finger davon, um ehrlich zu sein. Also dann...
Du illustrierst nicht jeden Text.
Nein, ich illustriere nicht jeden Text,
ja,
tatsächlich.
Genau, es muss passen.
Also nur so kann es gut werden. Also ich finde, wenn man dann so halbherzig den Text mag, also wie soll ich da überzeugend illustrieren? Das finde ich irgendwie nicht ehrlich. Also von daher...
Ja gut, es gibt auch welche, die sagen, Gott, ich muss halt auch mein Geld verdienen und... das eine ist Herzensangelegenheit, das andere packe ich so weg. Also das ist eine andere Einstellung.
Ja, das ist nicht eine andere Einstellung. Es ist so, natürlich habe ich auch schon Sachen illustriert in meiner Laufbahn, wo ich vielleicht nicht ganz so dahinter stand. Also, aber jetzt, wo ich die Freiheit habe oder die Möglichkeiten, genieße ich das und dann nehme ich mir auch die Freiheit, das so auszusuchen tatsächlich. Also das... Ich arbeite ja schon relativ lange, also von daher ist das jetzt einfach so mein Luxus, nenne ich es mal.
Ist auch gut so.
Und haben Texte manchmal auch eine zweite Chance, dass du beim ersten Mal denkst, boah, nee, komme ich nicht so mit klar, ist nicht so meins, aber dann liegt er irgendwie 3 Tage oder 4 Tage und dann liest du nochmal und sagst, ach ja, doch, gibt's das auch?
Gab's auch schon, wo dann auch die Lektorin nochmal mir so einen anderen Blick auf den Text eröffnet hat, den ich vielleicht beim ersten Durchlesen gar nicht so wahrgenommen habe, wo ich mich dann auch so ein bisschen hinreißen habe lassen dann. Gab's auch schon.
Aber jetzt bist du ja auch häufig auf Lesereisen unterwegs. Das denkt man ja, oh Gott, so eine Pappe, wenn man die vorliest, da ist man ja ratzfatz durch. Aber das ist ja bei dir nicht eine klassische Lesung. Das ist wahrscheinlich bei Pappen ja auch ganz gar nicht so möglich, sondern da muss man sich ja was anderes überlegen, wie man das macht. Wie gehst du denn an eine Lesung für deine Bücher ran? Wie darf man sich sowas Zielgruppe vorstellen?
Ja, wie darf man sich das vorstellen? Also ich gebe meistens vor, dass ich tatsächlich die Lesungen an Kindergartenkinder richte. Also das sind dann schon die 4-Jährigen, sage ich jetzt mal. Auch wenn die Bücher für die ganz Kleinen sind, also ist natürlich so eine Lesung, das erfordert einfach andere Kompetenzen schon. Und meine Lesungen sind sehr interaktiv. Also wir spielen zum Teil die Geschichten nach. Ich habe dann Masken gebastelt oder ich habe die Requisiten dabei. So bei zum Beispiel Suppe ist fertig, habe ich dann... die Rüben und das Gras und deren Knochen und all diese Dinge, also nicht in echt, aber als Pappe oder als nachgebildet, als Requisiten dabei und einen großen Topf. Und dann kochen wir diese Suppe nach und spielen diese Geschichten nach. Und das sind, wer jetzt für 2-Jährige ist, das dann natürlich noch zum Teil sehr, also zu komplex. Was haben wir noch? Also ich lese natürlich zuerst die Geschichte und die zeigt die Bilder in der Regel über Beamer, dass man so groß die Bilder sehen kann. Ich habe manchmal Fehlersuchspiele dabei, dass wir uns die Bilder nochmal angucken und ich habe dann in den Bildern was verändert. Also da hat er dann das Kind ein Schnurrbart oder das Pferd eine Brille auf oder ähnliche Dinge oder ich habe die Farben verändert oder irgendwas weggelassen und dann suchen wir das und die Kinder entdecken das sehr schnell. Also die haben einen sehr genauen Blick und dort meine Bilderbücher oder die Pappbilderbücher sehr, stringent aufgebaut sind und das Setting sich ja oft nur marginal ändert, ist es für die Kinder einfach ein leichtes, dann da auch natürlich die Fehler zu entdecken. Und dann zum Teil klatschen, stampfen, wir bewegen uns. Also jetzt bei Rutschdachstag zum Beispiel, da stapfen wir die Rutschen hoch und wir starksen hoch und wir tipseln hoch wie das Wiesel und verstellen unsere Stimmen. Und also es ist eigentlich...
Rufen noch alle mal doing, doing, doing,
genau,
um das nachzumachen.
Wir hüpfen, genau, wir machen praktisch dann die Laute mit unserem Körper nach. Ich zeichne zum Teil auch, es ist eigentlich immer ein bisschen ein unterschiedliches Programm, je nachdem, welches Buch es ist und was das Buch auch hergibt, also was man damit auch machen kann dann in der Praxis.
Jetzt stelle ich mir gerade Susanne vor, wie sie wie Miraculix frisches Gras sichelt und das dann für Suppe ist fertig irgendwie bereit zu haben. Ich frage mich, wie kriegt man jetzt immer frisches Gras? Aber gut.
Es ist Ostergras.
Ach so.
Spoiler, das hier mal.
Ja, nicht, dass da noch irgendein Kindergartenkind in den Zaubertrank fällt und wer weiß, was das für Folgen haben kann. Oh weh.
Es ist aber tatsächlich eine Art Zaubertrank, weil wir kochen die Suppe danach und wir spielen dann, dass wir die Suppe probieren und dann animiere ich die Kinder und sage, so, jetzt will ich das lauteste Bäh und die längsten Zungen sehen. Und das ist natürlich eine Steilvorlage für die Kinder. Und wir zählen dann bis drei und dann wird dann laut gerufen und Bäh geschrien. Und danach ist uns natürlich allen furchtbar schlecht, weil die Suppe so schrecklich geschmeckt hat. Aber dann muss ich ja irgendwie wieder zu dem guten Ende kommen. Und dann ist es so, dass ich tatsächlich in diesem Topf einen doppelten Boden drin habe und unten drunter, unter diesen schrecklichen Zutaten, versteckt sich was Gutes. Und dann lasse ich die Kinder einen Zauberspruch eben sich ausdenken, wie wir diese Ekelsuppe in was Gutes verwandeln können. Und wir zaubern dann. Und die Kinder, also gerade wenn sie auch noch sehr klein sind, dann die sind dann echt wirklich verzaubert, wenn ich dann mit der Suppenkelle in dem Topf rumrühre und dann kommt unten drunter vielleicht irgendwie, ja, je nachdem, was die Kindergärten erlauben, ist ja mittlerweile auch nicht mehr so einfach, vielleicht ein Stück Schokolade raus oder ein Müsli-Riegelchen oder egal. Also was halt so im Rahmen der Möglichkeiten.
Selbstgekochten Schokopudding.
Genau.
Ja.
Dann gibt es eben dann noch den Nachtisch zum Schluss.
Also ein richtiger kleiner Zaubertrick. Sozusagen. Genau. Für die Kinder allemal. Wow.
Wunderbar.
Susanne Strasser kann nicht nur pappen, die kann auch noch schreckliche Suppe in köstliche Süßigkeiten verwandeln. Unglaublich.
Jetzt gehen ja auch einige Illustratorinnen mehr und mehr sozusagen in die Comic-Ecke. Mhm. Also erzählen kannst du das? Das wäre, glaube ich, gar nicht das Problem. Und man ist dann von der Altersgruppe, ist man dann halt im Grundschulalter schon mittendrin. Hat dich das je gereizt oder vielleicht reizt es dich ja gerade, ich weiß es nicht, sozusagen einen Comicband zu machen? Oder wenn man jetzt, weiß ich nicht, der Sohn wird auch älter, Graphic Novel vielleicht.
Also meine beiden Söhne, die sind, der Große wird jetzt dann 16, also dieses Kind, für den ich das so weit oben gemacht habe.
Ja, das wäre Graphic Novel dann. Ja,
genau. Unbedingt.
Eine Romance-Graphic Novel. Ja.
Und der Jüngere ist 12. Also Comic, muss ich sagen, ich finde das ein wahnsinnig anspruchsvolles Medium. Es hat mich tatsächlich nie gereizt. Ich habe es mir tatsächlich lustigerweise gestern überlegt, als ich von Dresden zurückgefahren bin, weil ich dort zwei Comic-Künstlerinnen dann auch kennengelernt habe, die auch eingeladen waren, und habe mir Bücher von denen dann auch gekauft und habe die gelesen und habe mir gedacht, das ist so ein ganz anderes Medium, so ganz anders, wie ich arbeite, weil ich suche ja die Reduktion in meinen Pappbilderbüchern und ich finde das im Comic ein ganz anderes Herangehen. Also weil das auch im Bild ja viel mehr auserzählt.
Ja,
also
man kann beides. Man kann beides.
Auch im jetzt Quatsch.
Aber. Nein, man kann im Comic, also es gibt solches man kann beides, aber klar.
Genau.
Aber also ich könnte es mir bei dir, so wie du Bild
ich glaub,
aufbauen.
Ich glaube, ich kann es nicht. Also ich sage einfach, wie es ist. Ich glaube, ich kann es nicht.
Doch, das glaube ich nur. Also wenn ich die Sachen sehe, die ich von dir gesehen habe, glaube ich, du könntest es, glaube ich, sehr wohl. Und es wären halt die Fragen, es müssen ja auch gerade beim Kindercomic nicht immer die riesigen Geschichten sein, sondern dann letztlich ist es ja so, es gibt auch welche, die dann drei Geschichten in einem Band haben und dann ist das auch gar nicht so viel anders, weil du hast dann auch, sage ich mal, du kannst ja auch so arbeiten, dass du zwei, drei Panels auf einer Doppelseite hast Und dann kannst du natürlich auch auf den, wenn du hier 15 Seiten zur Verfügung hast, dasselbe könntest du auch machen. Ja, das wäre wahrscheinlich, der Inhalt ist ein anderer.
Also Stefan, ich glaube jetzt, wenn der Peter Hammer Verlag zuhört, der ist hin und her gerissen. Auf der einen Seite hat er wahrscheinlich Angst, dass jetzt Susanne Strasser morgen anruft und sagt, ach, nach dem Gespräch, ich habe jetzt doch eine Idee für einen tollen Comicband.
Für einen tollen Comic. Also der Moritz Klein, warte mal, die Nummer von Moritz mal gleich hier anrufen und ob der nicht Lust hat. Ja. Ja,
oder andersrum, die sagen, ach nee, jetzt fangt ihr an mit Comic und das müssen wir, können wir doch gar nicht mal, das ist überhaupt nicht unsere Kernkompetenz.
Doch, wir sagen, lieber Moritz, das ist jetzt deine Kernkompetenz, genau. Also weil du hast ja die Susanne, ja. Du weißt ja, 20 Sprachen, überleg mal, der Comic ist ja schon in 20 Sprachen übersetzt.
Fast.
Ja.
Fast.
So gut wie. Also der Moritz wäre für alles offen, glaube
ja.
ich.
Ja, siehst du, das ist glaube ich auch, also insofern, wer weiß, also vielleicht besuchst du den Comic-Salon in Erlangen, der jetzt, glaube ich, im Mai oder Juni ist. Wo man auch ganz viele Anregungen haben
kann. Obacht, wir wollten jetzt nicht in den Ruf kommen, dass die Kinderbuchpraxis die Gäste immer in irgendwas reinredet, wo sie gar nicht hinwollen.
Nein, das ist
nicht. Und plötzlich ist die ganze Kinderbuchwelt auf den Kopf gestellt.
Ja, genau. Na, ich sehe Susanne halt als so vielseitig, weil ich traue das so ohne, weil sie sagt, sie weiß nicht, ob das für sie. Ich sehe sie da richtig, weil ich kann mir das total gut vorstellen, wenn ich mir ihre Bilder angucke und das angucke und das Storytelling, so wie sie einen Plot macht oder plottet oder so. Wie man das nennt, da kann ich mir das total gut vorstellen. Aber gut, Cut an dieser Stelle, sonst
vergaloppieren wir uns in irgendeine Richtung und
genau.
Na, wir haben ja jetzt schon über das Thema Pappen bei Peter Ammer vor allem und auch die illustrierten Bücher, die zum Teil eben bei anderen Verlagen erscheinen, wenn die Texte nicht von dir sind. Wie teilt sich das denn so auf? Ist sozusagen, machst du das abwechselnd oder gibt es da irgendeinen Rhythmus oder kommt es auf die Anfragen und die Zusammenarbeit mit den Verlagen drauf an? Wie entwickelt sich das so im Laufe der, oder wird sich das so weiterentwickeln? Beides parallel bleibt, so wie es ist, oder hast du da Vorlieben für eine der beiden Wege?
Also ich finde gerade eben die Kombination sehr schön, dass ich, also ich mache in der Regel einmal im Jahr dieses Pappbilderbuch. Da kommt jetzt dann auch im August wieder eines und mal schauen, wie lange wir das noch fortführen können, bevor sich alle irgendwie langweilen oder keine Ahnung. Solange es noch so erfolgreich ist oder ich meine, die Zielgruppe wächst natürlich auch immer nach, das ist ja das Schöne dran, führen wir das noch so fort, denke ich. Mal gucken. Und die Fremdtexte, also das, je nachdem, wie es halt kommt. Also das ist ja auch, die Anfragen kommen oder das kann ich ja natürlich jetzt auch nicht so planen. Aber ich werde jetzt, wenn das Pappbilderbuch fertig ist, einen Fremdtext illustrieren für einen anderen Verlag, genau.
Du bist ja ziemlich fleißig, also deine Produktion, also du machst ja schon immer ein paar Bücher. Naja, bei anderen sagen, oh Gott, so viel würde ich gar nicht schaffen, wie die schafft. Also bist du eine sehr vermutlich disziplinierte Arbeiterin?
Nein, ich bin überhaupt eigentlich keine Fleißige. Ich habe eigentlich nicht so einen riesen Output wie andere. Also ich habe 2 bis 3 Bücher im Jahr. Also das ist jetzt, glaube ich, da haben andere viel mehr, die auch, ich bin auch ganz schlecht im Parallelarbeiten, weil ich vergrabe mich dann so in so ein Projekt und kann da auch schwer dann parallel 2 Bücher machen. Also gerade wenn ich mein eigenes mache, fällt es mir sehr schwer, dann zwischendrin ein komplettes anderes Buch zu machen. Also andere Illustrationen, kleinere Sachen, das geht schon, aber jetzt ein komplettes anderes Buch. Ich mag einfach gern in die Geschichte eintauchen und da einfach so, ja, da vor mich hin leiden und leben und
leiden,
und denken,
oh
ja,
Gott,
und
leiden. Es geht so nicht schon, voran und es ist, ja, mir kommt überhaupt keine Idee und okay.
Das hört sich mal so klischeehaft an, aber es ist schon auch mitunter so, ja, dass man vielleicht einfach erstmal keinen Ansatz findet oder man hat einen Ansatz, der aber dann nicht eben zu dieser überraschenden Wendung führt oder was könnte jetzt lustig sein, wie könnte es unerwartet sich wenden. Also das ist schon manchmal so. Also es gibt schon so Leidensphasen. Also würde ich jetzt lügen.
Das macht dich ja auch sympathisch, dass es dieses Auf und Ab gibt und dass du ringst um das bestmögliche Ergebnis, weil wie man so zwischen den Zeilen, glaube ich, hören kann, es schon so einen kleinen perfektionistischen Anspruch gibt. Ne? Also nicht irgendwie, sondern es muss auch nicht gut sein. Nein, es muss sehr gut sein, glaube ich, oder?
Ja, doch, das ist schon so. Also das würden auch alle, die mich kennen, das so unterschreiben. Also so ein passt schon, das gibt's bei mir nicht.
Passt schon. Ja, ich glaube, man sieht es auch an deinen Ergebnissen. Vielleicht ist das auch der Grund, warum es dann in 20 Sprachen übersetzt wird und mehrere Auflagen hat jeweils,
weil es eben stimmt.
Nicht nur gut ist, sondern es ist halt sehr gut. Das ist dann der Unterschied. Folglich ist es die Queen der Papp, Königin der Pappe. Ja? Also da sind wir doch wieder beim Anfang.
Ja, das müssen andere beurteilen. Also ich habe mich natürlich über diesen Titel gefreut, aber...
Ja, ja. Doch, also bei uns, wir sprechen hier intern nur über die Queen der Pappe, wir müssen gar nicht den Namen nennen.
Ihre Exzellenz.
Ja, wir müssen gar nicht den Namen nennen. Gut. Strasser, wer war Frau? Nein, die Queen der Pappe, da wissen wir schon genau, wer gemeint ist. Ja.
Ich bleib bei der Königin, weil die Queen hatte gerade 100. Todestag, da kommt man so einem komischen
Teil. Ja, aber die Queen der Pappe gibt es noch eine Queen.
Ja. Aber
ja, gut, nächstes Jahr in Bologna wirst du so ein kleines Diadem wahrscheinlich tragen oder irgendwie sowas, die Königin da dargestellt ist.
Eher nicht. Der Prophet im eigenen Land, sag ich
ja,
mal so.
Das stimmt, ja, das stimmt auch. Das ist nicht leicht. Bist du eigentlich eine Urmünchnerin oder?
Nein, bin ich nicht. Ich bin in der Nähe. Also ich bin in Erding geboren. Das ist Oberbayern.
Ja,
genau. Für Hessen ist das alles eins.
Erdinger Moos.
Ja, ich bin jetzt eher bei Erdinger Weißbier.
Ich bin wirklich ein Mooskind.
Ja, ein Mooskind. Also auch schön. Ja, dann vielen Dank, dass du uns die Ehre erwiesen hast, bei uns zu sein. Wir könnten noch stundenlang weiter sprechen, aber...
Wir hätten noch ein paar Pappen, aber
nein,
wir haben ja schon welche vorgestellt.
Genau.
Die Aussicht auf ein neues gibt es ja auch.
Ja, da freuen wir uns. Wie heißt der Titel von dem nächsten?
Also das wird heißen Hatschi macht Giraffe.
Ach, sehr schön.
Mhm.
Gut.
Das kommt von ganz tief in Hatschi. Bei der Giraffe
ja,
vor allem.
Ja, ja.
Wegen dem langen Hals.
Das kann ich verstehen.
Ganz genau.
Ging mir letzte Woche auch so, wo ich als dachte, dann hat es so gekitzelt und so weiter. Jetzt ist nur noch ein wenig der Husten. Gut.
Dann
vielen
freuen
Dank.
Wir uns.
Und wir freuen uns auf das nächste. Erscheint natürlich auch bei Peter Hammer.
Genau.
Ja,
vielen Dank für die Einladung.
Ja.
Dank gilt euch.
Und dann bis ganz bald.
Ja.
Bis bald.
Wenn dir diese Folge der Kinderbuchpraxis gefallen hat, dann bewerte uns auf den üblichen Podcatchern. Wir freuen uns über dein Feedback und deine Anregungen auf dem Instagram-Kanal Kinderbuchpraxis und natürlich einfach die Kinderbuchpraxis weiterempfehlen.